ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Immer tiefer führt Vitali uns in den Wald im Osten der Ukraine. Das tiefe Grollen eines Panzers dröhnt durch das Unterholz. Die russische Artillerie donnert. Durch eilig gebuddelte Schützengräben im sandigen Boden geht es in Richtung einer ukrainischen Artilleriestellung. Versteckt unter einem Holzverschlag erscheint nach einigen Minuten eine sowjetische Haubitze. Das ist mein Mädchen, sagt Vitali. Ein bärtiger 29-Jähriger mit festem Blick und zieht die Abdeckplane von dem Artilleriegeschütz. Zum Vorschein kommt ein reparaturbedürftiges, für Störungen anfälliges sowjetisches Gerät. Manchmal würden sie nur 5-mal am Tag schießen und manchmal 50, ganz abhängig von der Aktivität der Russen, erklärt Vitali. Der Kommandeur läuft weiter durch die verwinkelten Schützengräben, grüßt zwischendurch die Soldaten einer anderen Stellung. Es geht rechts, links, hoch, runter, an einem kleinen Toilettenhäuschen vorbei, ein paar Treppenstufen hinunter und noch weiter unter die Erde. Dann ist er angekommen bei den Männern seiner Einheit. Im Dämmerlicht sitzt da Mykola, abgekämpft, blass und mit verschwitztem Gesicht.
Die Situation ist bei uns ständig angespannt. Hinter uns schießt unsere Nachbarposition. Gegnerische Einschläge sind 100, 200 Meter von uns. Es ist hier immer heiß. Es gibt keine Ruhe. Sie drücken und drücken und drücken.
Die russischen Truppen befinden sich auf einem langsamen Vormarsch. Schlagen ihre Geschosse im Wald ein, verursachen sie oft Brände, die die Männer dann mühsam löschen müssen. Mykola würde gerne öfter zurückschießen, aber dafür fehlt die Munition. Eine tschechische Initiative sollte helfen, doch davon spüren sie hier an der Front im Osten der Ukraine noch nichts. Eine erste Munitionslieferung wird erst im Juni erwartet. Ein Blick auf das Handy verrät Gleitbombenalarm. Mit den modernisierten Fliegerbomben aus der Sowjetzeit können die russischen Truppen nun aus Dutzenden Kilometern angreifen und massiven Schaden anrichten, erklärt Mykola.
Gleitbomben ändern alles. Artillerie ist eine Sache. Sie schlägt ein, aber explodiert nicht so stark. Etwa 500 Meter, vielleicht ein Kilometer von hier ist eine Gleitbombe eingeschlagen. Wir standen mit den Jungs draußen und haben geraucht und der Sand ist auf uns herabgeregnet.
Seit einem halben Jahr hält Mykola in dem Wald in der Ostukraine die Stellung. Seine Kinder hat er seit Beginn der russischen Invasion nicht mehr gesehen, sagt er. Es sind zwei Jungs. Um nicht von einer russischen Drohne entdeckt zu werden, hält sich Mykola so viel wie möglich unter der Erde auf. In dem kleinen Raum haben sich die insgesamt 8 Männer häuslich eingerichtet. Ein kleiner Gasherd, ein Wasserkocher, einige harte Stockbetten, schummriges Licht.
An Menschen sind wir nicht mehr gewöhnt, weil wir im Wald leben. Wir haben hier einen Freund, ein Eichhörnchen. Das füttern wir und sprechen mit ihm. Viele Menschen sind für uns seltsam geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich mich zu Hause verhalten soll, wenn ich bald Urlaub bekomme.
Etwas hoffnungsvoller scheinen Andriy und sein Kamerad Juri. Sie haben Glück, denn die beiden ukrainischen Artilleristen arbeiten mit einem der modernsten Geräte, einem westlichen Archer-System. 16 Meter lang, Reichweite bis zu 60 Kilometer, schwärmt Andriy.
Ein großer Vorteil ist die Schnelligkeit und Manövrierfähigkeit. Der Archer kommt schnell an, erledigt seine Aufgabe, wechselt schnell in die Bewegung und verlässt die Position.
Auch Andriy und Juri fehlt die Munition für ihr modernes Artilleriesystem. Aber dank der kürzlich gebilligten Hilfe aus den Vereinigten Staaten erwartet die Truppe bald Nachschub. Und das ist bitter nötig, denn die russischen Truppen erhöhen den Druck, rücken erneut im Norden in die Region Kharkiv ein. Und auch in der Region Donetsk müssen sich die Ukrainer aus immer mehr Dörfern zurückziehen, erklärt Andriy.
In diesem Frontabschnitt ist die Situation sehr schwierig. Der Aggressor stürmt unsere Positionen fast stündlich und deshalb brauchen wir so viele Granaten wie möglich, um die Front zu halten. Das Blut der Infanterie wird durch den Schweiß der Artillerie geschützt. Deshalb brauchen wir viel Munition, vor allem Langstreckengeschosse.
Kamerad Juri sieht es ähnlich. Über den Erfolg der Männer auf dem Schlachtfeld entscheiden zu großen Teilen andere, Entscheidungsträger in Kiew, Berlin oder Washington. Deswegen verfolgen sie auch hier im Osten der Ukraine das zähe Ringen um weitere Waffenlieferungen für die Ukraine, sagt Juri.
Wenn wir Internet haben, verfolgen wir auch die Nachrichten. Wir schauen die neuesten Meldungen aus den USA und aus Europa über die Lieferung neuer Munition, denn die ist sehr wichtig für uns.
Juri ist Anfang 30. Noch vor 2 Jahren hat er als Ingenieur im Energiebereich gearbeitet. Heute schießt er Artilleriegranaten auf russische Stellungen, um seine Heimat zu verteidigen. Seine Familie lebt in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Schon einmal haben die russischen Truppen versucht, Charkiw einzunehmen. Es war der Moment, in dem Juri das erste Mal zur Waffe griff.
Ich habe
2022 Charkiw verteidigt. Die Lage war damals schwieriger. Auch meine Verwandten leben in Charkiw. Ich mache mir große Sorgen um sie, rufe an oder schreibe. Ich denke, die Russen hängen sehr an ihren Daten und könnten vielleicht versuchen, Charkiw zu stürmen. Aber wenn man uns Munition und Granaten übergibt, wird dieser Versuch nicht gelingen.
Charkiw, die Millionenstadt im Osten der Ukraine. Nur etwa 30 Kilometer entfernt von der russischen Grenze versuchen die Menschen hier, so gut es geht, Normalität zu bewahren. Mitten im Krieg und trotz der ständigen Luftangriffe hat Mikita Vertchenko in Charkiw ein Restaurant eröffnet. Der junge Koch steht an der Theke und versucht, die Speisekarte des Tripitsia zu erklären.
Wir haben keine Vorspeisen und Hauptgerichte auf der Seite, sondern separate Seiten, die bestimmten Produktkategorien gewidmet sind. Das heißt, wenn wir uns das Menü ansehen, haben wir hier eine Seite, die dem Brot gewidmet ist. In guten Zeiten, wenn wir Strom haben, dann haben wir 8 verschiedene Brotsorten. Hier haben wir eine Seite für Gemüse, hier eine für Schweinefleisch, Kuh, Rind, Geflügel und alles, was damit zusammenhängt.
Vertchenko ist ein hagerer Mann mit braunen Locken und einem Sinn für ökologischen Gemüseanbau. Vollständig autonom soll das Restaurant arbeiten können. Zu Beginn haben Vertchenko und seine Kollegen sogar das Gemüse für die Gerichte selbst angebaut. Trotz Idealismus, durchgesetzt hat sich der Ansatz nicht. Dazu fehlt das Personal. Mehrere Kollegen von Mikita Vertchenko sind mittlerweile in die Armee eingezogen worden. Und auch der Koch selbst macht sich Sorgen.
Ich habe Angst vor der Mobilisierung. Ich kann, wie alle Männer im wehrpflichtigen Alter, auf der Straße eine Vorladung erhalten und muss mich melden. Ich tue derzeit mein Bestes, um nicht erwischt zu werden. Denn wenn ich nicht hier bin, wird dieser Ort nicht mehr existieren. Hier sind meine Seele und mein Herz, meine und die vieler anderer Menschen. Wir haben viel investiert und Geld geliehen. Es wird alles zusammenbrechen.
Er versucht daher, sich in der Stadt nur mit seinem Auto zu bewegen, um Kontrollen der Behörden zu entgehen. Gegen die Armee aber ist Vertchenko nicht, ganz im Gegenteil. Das kleine Restaurant, in dem die Crew versucht, typisch ukrainische Gerichte modern zu gestalten, war zu Beginn ein Ort extra für Soldaten.
Wir wollten einen kleinen Ort schaffen, wo wir Soldaten und Freiwillige verpflegen. Das war 2022, nach 6 Monaten Krieg. Es gab kaum mehr Zivilisten in der Stadt, nur Soldaten und Freiwillige. Wir wollten diese Menschen direkt verpflegen, um zu helfen. Und seitdem hat sich das Ganze von einer Feldküche zu einem Restaurant entwickelt.
Es ist Kochen gegen den Krieg. Die ukrainische Kultur und Geschichte schützen und entwickeln in Zeiten ihrer größten Bedrohung und unter schwierigsten Bedingungen. Nahezu schutzlos vor russischen Raketenangriffen liegt Charkiw nur wenige Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Bürgermeister Ihor Terechow schläft wenig in diesen Zeiten. Der 57-Jährige muss der russischen Zerstörungswut nahezu hilflos zusehen.
Der Feind hat alle Energiesysteme zerstört. Heute gibt es in Kharkiv keine eigene Stromerzeugung mehr. Das ist ein sehr großes Problem. Wir arbeiten daran, bis zum Winter ein völlig anderes System der Energie- und Wärmeversorgung aufzubauen. Wir stehen vor einer sehr großen Herausforderung, aber wir werden uns ihr stellen und es schaffen, da bin ich mir sicher. Aber die benötigte Ausrüstung können wir nicht auf Anhieb beschaffen. Sie wird leider nicht in ukrainischen Betrieben hergestellt. Wir müssen sie importieren.
Nur moderne westliche Flugabwehr könne jetzt noch helfen, sagt Rechow. Das amerikanische Patriot-Luftverteidigungssystem und die westlichen Kampfflugzeuge vom Typ F-16. Denn mittlerweile greift Russland nicht mehr nur mit Raketen und Drohnen an, auch Gleitbomben schlagen in Kharkiv ein. In sicherer Entfernung von einem Flugzeug abgeworfen, fliegen diese Bomben dutzende Kilometer weit in ihr Ziel und hinterlassen dort massive Zerstörung. Ihor Terechow, der Bürgermeister, aber gibt sich kämpferisch.
Heute ist Kharkiv ein Symbol der Unzerstörbarkeit der Ukraine. Es ist die erste Hauptstadt der Ukraine. Darum will Russland mit solchem Hass diese Stadt vernichten, weil sie als erste Hauptstadt ein Symbol ist. Und genau deshalb war, ist und wird Kharkiv eine ukrainische Stadt bleiben, eine unzerstörbare Stadt.
In Tripichia, dem modernen ukrainischen Restaurant von Mikita Vrchenko, haben sie die Angriffe auf die Energieinfrastruktur von Anfang an mitgedacht, sagt der Koch. Tripichia bedeutet frei übersetzt drei Öfen. Gekocht wird auf Feuer, erklärt Vrchenko.
Uns war von Anfang an klar, wie das Leben in Kharkiv sein würde und wir bereiten uns jetzt darauf vor. Es ist nicht einfach, zu 100% ist es nicht einfach. Ohne Strom zu arbeiten ist ein Horror. Aber im Moment sind wir völlig autonom und wir können ein oder zwei Tage ohne Licht arbeiten, ganz sicher. Und kochen trotzdem 12 Menüseiten, nicht nur 3 oder 4, sondern 12.
Ein Konzept, das ankommt. Vor allem am Wochenende käme das Team kaum hinterher, sagt Vrchenko. So viele Gäste und Online-Bestellungen müssten bearbeitet werden. Tetjana Tschajka ist bewusst an diesem Abend mit ihren Kindern und einer Freundin hierher gekommen.
Aktuell ist es für jeden sehr wichtig, bewusst hierher zu kommen und in die Atmosphäre der ukrainischen Kultur und der ukrainischen Gerichte einzutauchen. Es ist eine ruhige Atmosphäre, was für uns jetzt sehr wichtig ist.
Als die russischen Truppen vor 2 Jahren bis zur Stadtgrenze gelangten und die Außenbezirke Kharkivs mit Artillerie beschossen, floh Tetjana Tschajka mit ihren Kindern nach Ternopil in den Westen der Ukraine. Lange aber hielt sie es nicht aus, berichtet sie, während Sohn Maxim auf ihrem Schoß klettert. Tetjana Tschajka hat ihre Angst überwunden und ist zurückgekehrt, um bei ihren Eltern zu sein und bei ihrem Mann, damit die Kinder mit dem Vater aufwachsen können und das in Kharkiv, ihrer Heimat.
Unsere Stadt ist sehr sauber, europäisch, cool, perfekt. In Kiew ersticke ich an der Hektik, aber hier gibt es Orte, an denen man von Natur umgeben ist. Es gibt viele Clubs für junge Leute und Parks, um mit den Kindern Zeit zu verbringen. Hier ist alles kombiniert, alles zusammen. Solche Städte gibt es leider nicht häufig. Ternopil kann man mit Kharkiv nicht vergleichen.
Tetjana Tschajka liebt ihre Stadt. Wie so viele hier, nur unweit der russischen Grenze, hat sie den unbedingten Willen zu bleiben. Doch das wird immer schwieriger. Tschajka rinnen die Tränen über das Gesicht. Lange halte sie diesen ständigen Luftalarm, den ständigen Beschuss und die ständigen Stromausfälle nicht mehr aus, sagt sie.
Es tut mir weh und ich habe natürlich Angst um mich selbst und um meine Kinder. Ich möchte den Kindern eine gute Zukunft bieten, damit sie das alles nicht mitbekommen. Deshalb versuchen wir so viel wie möglich eine Atmosphäre der Ruhe und Gemütlichkeit zu schaffen.
Ablenkung vom Krieg sucht auch Olena Panareva. Und sie hat ihn gefunden. Seit etwas über einem Jahr näht die rundliche Frau Schwimm- und Fitnessbekleidung für die Firma Avex.
Wenn man nach diesen Bombardierungen dann morgens aufwacht, sieht man die Menschen, wie sie zur Arbeit gehen. Und allen geht es gut. Jeder weiß, dass das Leben jetzt eben so ist. Wir müssen uns damit abfinden. Aber wir alle hoffen, dass dieses Problem bald gelöst wird, dass wir bald gewinnen. Sie werden verschwinden und wir können in Sicherheit weiterarbeiten und leben, damit unsere Kinder vor allem lernen können. Online-Unterricht ist möglich.
Olena Panarias Sohn besucht die erste Klasse. Doch von einem normalen Schulalltag kann keine Rede sein. In Kharkiv haben die allermeisten Kinder Online-Unterricht. Bisher wurde in der Stadt nur eine unterirdische Schule geöffnet, eine zweite soll gerade gebaut werden. Eine Stadt gräbt sich ein, um zu überleben. Es ist ein friedlicher Widerstand gegen die russische Gewalt. Und doch treibt auch Olena Panaria die Frage um, ob sie Kharkiv nicht doch verlassen sollte, allein für die Zukunft ihres Sohnes. Auch ihr schießen bei dieser Frage die Tränen in die Augen.
Das ist schwer, aber wissen Sie, in einem anderen Land sind wir Fremde. Egal wie schön es dort ist, du bist nur du in deiner Heimat. Ich möchte, dass wir Frieden haben, dass es keinen Krieg mehr gibt und wir weiterleben können wie bisher. Wir haben alle normal gelebt, wir haben uns weiterentwickelt und dann ist da dieser Sumpf. Ein Sumpf, der einfach alles auf seinem Weg vernichtet. So viele Menschen sind tot und nichts ändert sich. Nichts ändert sich. Solange wir arbeiten können, können wir uns irgendwie ablenken. Es ist unglaublich schwierig.
Die kleine Nähwerkstatt ist hell erleuchtet. Probleme mit Strom oder Internet gibt es hier nicht, trotz der ständigen Angriffe. Grund dafür ein ausgeklügeltes Energiesystem, das Unternehmer Oleksiy Jevsyukov entwickelt hat.
Ein Benzingenerator ist sehr laut und nicht umweltfreundlich. Viele mögen ihn nicht und wir auch nicht. Und ziemlich teuer ist er noch dazu. Für uns war es eine strategische Entscheidung, in dieses System zu investieren. Es ist sehr praktisch, es funktioniert völlig autonom und bringt mit der Zeit das Geld zurück. Ein Generator aber frisst Geld. Das ist die Logik.
Jetzt schmücken Solarzellen im Wert von $20,000 das Dach der Manufaktur. Ein altes sowjetisches Gebäude, das Jevsyukov gemeinsam mit seiner Frau vor einigen Jahren erst kernsaniert hat. Seitdem wächst das Unternehmen, trotz des Krieges, erklärt der Unternehmer.
Unsere Angestellten sind hier. Sie sind sehr mit dieser Stadt verbunden und viele sind nicht einmal seit Beginn des Angriffskrieges weggegangen. Sie sind geblieben. Als wir den Betrieb wieder geöffnet haben, waren sie sehr froh, sich von all dem ablenken zu können und wieder an die Arbeit zu gehen. Das macht Hoffnung. Wir investieren in das Unternehmen, in dem sie arbeiten, und sie verstehen, dass wir nicht einfach gehen werden. Das gibt nicht nur uns, sondern auch den Menschen, unseren Mitarbeitern Hoffnung.
Und die braucht es angesichts der schwierigen Lage an der Front im Osten der Ukraine, angesichts der langsamen Unterstützung aus dem Westen, angesichts der überforderten ukrainischen Flugabwehr. Ob an der Front oder in den großen Städten, oft sind es die Familien, die Kinder oder die eigenen Eltern, die die Menschen durchhalten lassen, die Kraft geben und sie die Hoffnung nicht verlieren lassen, sagt Schneiderin Olena Panaria.
Wir haben erst gestern über dieses Thema gesprochen. Und es geht nicht um Besitz oder Arbeit. Es geht um unsere Heimat. Sie gehört uns. Wir sind hier geboren, wir haben hier studiert, wir haben hier geheiratet. Wir haben hier unsere Familien, unsere Freunde und unser soziales Umfeld. Wenn wir gehen, was dann?
Viele aber haben keine Wahl. Wer aus der Region Kharkiv fliehen musste, der kommt zu Valentina Idrisova. Eine kleine blonde Frau mit großem Durchsetzungsvermögen. Sie leitet eine Unterkunft für Geflüchtete aus den umliegenden Dörfern. Ein heruntergekommenes Wohnheim, das immer noch renoviert wird. 167 Menschen leben aktuell hier, sagt Idrisova.
Ich habe keine leeren Zimmer mehr. Wenn jemand auszieht, dann ruft die Verwaltung an und ich bringe wieder Leute unter. Daher ist der Zustrom gerade nicht so groß. Am Anfang war der Andrang so groß, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Mädels, das war ein Albtraum. Die Leute kamen hier an, ausgebombt und verkohlt. Die Unterkunft war 2 Jahre nicht benutzt worden. Das Dach war undicht, die Toiletten, ein einziges Chaos. Komplett unbenutzbar. So konnten wir keine Leute aufnehmen.
Heute gibt es neue Kühlschränke, Öfen und Waschmaschinen. Und die Renovierungsarbeiten dauern an. Neue Türen werden eingesetzt. Im Keller entsteht ein Schutzraum für Luftangriffe. Hinter dem Haus legen die Bewohner einen Garten an. Es sind vor allem ältere Menschen aus den Orten Kupjansk und Wovtschansk, die hier Zuflucht gefunden haben. Menschen wie Valentina Sinchenko, Rentnerin.
Es ist ein Albtraum. Hier lebt eine Frau aus Kupjansk. Sie sagt, bei uns ist es schwer, aber Wovtschansk ist jeden Tag unter Beschuss. Jeden Tag wird es zerstört. Ich kann mir nicht einmal die Fotos ansehen, diese Ruinen. Der Sohn einer Freundin, ein Mann von 52 Jahren, kam ganz blass an und sagte, Mama, das ist das zweite Stalingrad. Sie zerstören das Zentrum, alles, Apotheken, Banken, Geschäfte und so weiter.
Die jüngste Bewohnerin des Hauses ist Mascha, 7 Monate alt und hier geboren. Sie ist Valentina Idrissovas ganzer Stolz. Vater Sascha stammt aus den seit 2014 von Russland besetzten Gebieten, hat wegen des Krieges kaum noch Kontakt zu seiner Familie und konnte nicht einmal auf die Beerdigung seiner eigenen Mutter. Sascha ist mittellos, wie so viele Menschen in Idrissovas Wohnheim. Besonders am Anfang habe sie viele Leute rausschmeißen müssen. Säufer und Drogenabhängige seien das gewesen, sagt Idrissova.
Serjoja, sage ich, du hast jetzt nur noch eine Möglichkeit, raus aus dem Wohnheim. Ansonsten sage ich ihm, denn er wusste, dass ich 26 Jahre lang im Gefängnis gearbeitet habe, deswegen bin ich eine Kämpferin. Ich sage ihm, dass ich von seiner Haftstrafe weiß. Ich sage, denk drüber nach. Das hat er dann getan. Und dann ruft er an und sagt, ich ziehe aus. Das war was. Denn die Polizei kann ihn hier ja nicht rausschmeißen. Dazu haben sie kein Recht.
Der russische Angriffskrieg zerstört nicht nur ganze Landstriche. Tausende Menschen verlieren ihre Heimat, wurden entwurzelt, besitzen oft nur noch das, was sie am Körper tragen. An der Front in der Region Donetsk ist Kommandeur Vitali auf dem Weg zu seiner Einheit. Die Männer reden nur ungern über Privates. Und doch ist die familiäre Situation bei vielen schwierig. Manche Ehen sind in 2 Jahren Krieg zerbrochen. Und auch Vitali weiß genau, wann er seine Frau zum letzten Mal gesehen hat.
5 Monate und 7 Tage. Ich hoffe, dass ich bald Urlaub habe, wie ein paar von den Jungs. Aber die Möglichkeit habe ich nicht. Wir müssen die Front stabilisieren. Danach kann ich meine Frau sehen.
Die sei auch im Militär, erzählt Vitali. Nicht empfehlenswert, schiebt er mit einem bitteren Lachen hinterher. Einige Kilometer hinter der Front. Scherben und Splitter der zerstörten Stadt knirschen unter den Füßen. Den genauen Standort dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Eine schwere Eisentür versperrt den Zugang zu Vitalis Kommandozentrale. Unten angekommen flimmern Drohnenaufnahmen in Echtzeit über die Bildschirme. Neben der fehlenden Munition hat Kommandeur Vitali noch ein ganz anderes Problem. Es fehlt Personal.
Der Mangel ist kolossal und es wird nicht besser. Uns gehen die Menschen aus. Die Ressourcen gehen zur Neige. Wir werden nicht mehr Leute in der Ukraine, sondern nur weniger. In meiner ganzen Division habe ich Personalmangel. Wenn sich also jemand uns anschließen möchte, würden wir uns freuen.
Serhi ist einer der Männer, der hier aufmerksam die Bildschirme beobachtet. Wegen des Munitionsmangels müssen die ukrainischen Soldaten sorgfältig auswählen, welches Ziel sie beschießen. Auf den Monitoren beobachtet Serhi, ein kräftiger Typ mit langem Bart, die russischen Soldaten. Immer wieder werfen die Ukrainer Granaten auf ihre Gegner und können am Monitor beobachten, wie die Soldaten getötet oder verwundet werden. Für Serhii kein Problem, zumindest behauptet der 30-Jährige das.
Für mich sind das keine Menschen. Sie bringen nur Unglück über unser Land. Viele Kinder sind gestorben, wie viele Erwachsene. Ich kriege gerade richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie viel Leid sie über unser Volk gebracht haben. Unsere Kinder tun mir leid. Die Russen sind Zombies, die vernichtet und aus unserem Land vertrieben werden müssen.
Wie Mykola und der Rest der Einheit ist Serhii seit einem halben Jahr stationiert im Osten der Ukraine. Davor war die Einheit im Süden des Landes. Bei der Verlegung vor über 5 Monaten habe er seine kleine Tochter das letzte Mal sehen können. Für etwa eine Stunde, berichtet Serhii.
Natürlich möchte ich nach Hause. Meine Tochter ist jetzt 6. Als ich in den Krieg gegangen bin, war sie 4. Ich sehe über Video, wie sie wächst. Wir reden miteinander und ich kann sehen, wie groß sie schon ist. Ich verpasse ihre Kindheit und kann nicht bei ihr sein. Das ist schlecht, aber sie gibt mir Kraft.
Er deutet auf die Malereien von Kindern, die an der Wand hängen. Eines davon ist von seiner Tochter. Wir vermissen dich sehr, lieber Papa, liest Serhii vor. Die Kritzelei seiner kleinen Tochter habe er extra hier in dem Kommandopunkt aufgehangen, um sie nah bei sich zu haben.